Ja, ich darf heute Morgen wieder Gottes Wort predigen. Hallo nochmal dazu. Ich hoffe, wie es im vorherigen Lied hieß, es freut sich wirklich jeder der Stunde, das jetzt hören zu dürfen. Ich werde mein Bestes dazu tun, dass es eine erfreuliche Zeit wird oder eine hoffentlich segensbringende Zeit, wir uns mit Gottes Wort beschäftigen dürfen. Wir sind dankbar dafür, dass wir es haben und auch, dass wir die Technik haben. Auch wenn sie manchmal ein paar Macken macht, dann können doch dadurch viel mehr Leute jetzt zuhören. Können auch hier ganz besonders dem Jürgen danken, dass das immer so gut funktioniert. Es könnte weit schlimmer sein. Wir wenden uns heute wieder dem Titusbrief zu, im zweiten Kapitel. Stoßen heute zu Vers 11 und betreten damit den zweiten Abschnitt des, ja, Gesamtabschnittes, der in Vers 1 begann. Die, nur zur Erinnerung, die letzten vier Predigten kamen oder hörten wir viele praktische Anweisungen in besondere Lebensumstände für Gläubige, eben diese unterschiedlichen Rollen, ältere Männer, ältere Frauen, junge Männer, junge Frauen und Knechte. Und eben, wie sie sich als Gläubige zu verhalten haben, denn begonnen hatte das Ganze in Vers 1 von Kapitel 2 mit den Worten: Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, und dann eben all diese Anweisungen. Das bedeutet, all diese Anweisungen, dieses Leben, das gelehrt wurde, entspricht der Lehre, also entspricht dem, was wir vorgeben zu glauben und auch hoffentlich tatsächlich glauben. Und das wurde dem entgegengestellt, worum es davor ging, nämlich Menschen, die ein falsches Evangelium predigten, die ja falsche Dinge für Gottes Wort erklärten. Und Paulus sagte klar von ihnen, dass sie deshalb nicht errettet sind, aber zweitens, dass sie deshalb auch eben ein sündiges Leben führen. Dass sie deshalb ein verkehrtes Leben führen. Und darum sollte das wahre Evangelium daran erkannt werden, dass die, die es glauben, auch ein gesundes Leben führen. Eben das ist der Hauptgedanke durch den Titusbrief: der gesunde Glaube, also der Glaube an die Wahrheit und das gesunde Leben, ein Leben, das gerecht und Gott wohlgefällig ist, gehört untrennbar zusammen. Und heute kommen wir in Vers 11 zum Kern dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Ausführung, wo, ich sag mal, zu der Stelle, zu dem Punkt, wo diese zwei Dinge ineinander greifen oder wie sie ineinander greifen, besser gesagt. Wie die Verbindung von gesundem Glauben und gesundem Leben geschieht. Und das heißt, wir können auch oder werden heute hoffentlich lernen, ja, wie aus unserem Glauben dann auch dieses Leben fließt, nachdem jeder Gläubige sich hoffentlich sehnt, dass das auch geschieht. Manchmal vielleicht auch damit hadert. Wir erfahren in diesen Versen, wie das geschieht. Und ich werde es nun einmal vorlesen, und zwar Titus 2. Heute speziell die Verse 11 und 12. Titusbrief, Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist schon alles an Text, was wir heute betrachten wollen. Und ja, gerade weil wir eben auch auf viele Einzelheiten eingehen können hier. Und zuerst sehen wir eben diese Verbindung am Beginn von Vers 11 durch dieses Denn. Zuvor praktische Anweisung: Tu das, denn Begründung. Darum sollen wir so leben. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Gnade Gottes ist erschienen. Erschienen, sie hat sich gezeigt, sie ist offenbar geworden. Also unser verändertes Leben fließt daraus, dass etwas Neues erschienen ist, wir neue Informationen bekommen haben, etwas Neues uns offenbar wurde. Es ist etwas geschehen, das unser ganzes bisheriges Denken auf den Kopf gestellt hat. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und was ist die Gnade Gottes? Nun, zuallererst, Gnade ist eine, ja, ein
eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft Gottes. Etwas, was man natürlich erstmal nicht so bildlich sehen kann. Aber sie ist erschienen, sie ist sichtbar geworden an einem ganz bestimmten Ereignis. An einem Ereignis, durch das, ja, an etwas, das Gott getan hat, durch das diese Gnade ganz besonders sichtbar wurde. Nämlich, und ihr könnt es euch denken, darin, dass Jesus auf diese Erde kam und durch alles, was er getan hat. In diesem ist die Gnade Gottes erschienen. Nun will ich damit nicht sagen, dass zuvor quasi die Menschen nichts von Gottes Gnade wussten und oder noch schlimmer, dass Gott davor nicht gnädig gewesen wäre. Nein, Gott war auch davor schon gnädig und man wusste das auch. Zum Beispiel lesen wir an einer Stelle im Alten Testament, dass jemand betet im Buch Nehemia. Also es ist ein langes Gebet, aber ich habe nur diesen Vers jetzt herausgenommen, Nehemia 9, Vers 17. Ich lese den gesamten Vers vor, auch wenn es mitten im Satz beginnt. Und sie weigerten sich zu hören, also er spricht von seinen Vorfahren, sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte und hast sie doch nicht verlassen. Auch damals konnten Männer schon so beten. Wir sehen auch schon, worauf es sich hier bezieht. Er sagt, ja, unsere Vorfahren haben falsch gehandelt, aber du hast deshalb nicht sie in völligem Zorn verworfen, sondern du warst gnädig und barmherzig und langmütig, hast sie weitergetragen, hast auch, also es geht ja speziell darum, Gott hatte ursprünglich nicht für sie vorgesehen, dass sie einen König haben sollten als Volk, sondern es sollte allein durch den Gehorsam unter Gottes Gebot funktionieren und sie wollten dann auf einmal doch einen König und Gott macht klar in seinem Wort, dass das ein Zeichen dafür war, dass sie, ja, ein Zeichen des, dass sie damit in gewissem Maße Gott ablehnten. Aber obwohl sie das taten, war Gott gnädig, barmherzig und langmütig und hat sie weitergetragen und geführt. Gott war schon bevor Jesus kam, auf verschiedenen Weisen gnädig. Er allein dadurch, indem er die Schöpfung machte und auch erhielt, indem er uns machte und uns erhält, Tag für Tag, indem er uns Essen gibt, indem er die Schöpfung so gemacht hat, dass wir uns daran freuen können. Wir haben ja in der Regel an vielen Orten der Welt zumindest genug zu essen und das ist auch noch so gemacht, dass es uns gut schmeckt, dass wir Freude daran haben. Gott hat Gnade erwiesen, indem er sich uns mitteilt in der Bibel. Und schon immer wussten auch und lesen wir im Alten Testament, dass Gott auch langmütig ist mit Sünden. Er bestraft nicht sofort alles, was wir gegen sein Wort tun. Und auch los vom Alten Testament erfährt jeder Mensch in gewissem Maß Gottes Gnade. Gott erhält und beschenkt jeden Menschen, der derzeit lebt. Und auch viele Menschen, die vielleicht gar nicht direkt an Gott glauben oder zumindest nicht in biblischer Weise, viele können aus ihrem Leben von Begebenheiten erzählen, wo sie Segnung oder Bewahrung erfahren haben. Sei es, wenn man mit dem Auto unterwegs war und dann nur um Millimeter einem tödlichen Unfall entgangen ist, dann wird sogar mancher Atheist manchmal dann dazu bewegt, doch ein Dankgebet nach oben zu senden, auch wenn das nachher dann vielleicht wieder revidiert. Aber jeder Mensch, auch los von Jesus, erlebt bis zu gewissem Maß die Gnade Gottes. Gottes Gnade. Und doch können wir sagen, dass sie in Jesus erschienen ist auf eine ganz neue Weise. Denn wir müssen auch leider sagen, dass die Gnade, die jeder Mensch von Gott empfängt, so wunderbar sie ist und so sehr wir dafür dankbar sein dürfen und sollen und müssen, sie genügt nicht. Sie genügt uns nicht, weder um uns zu retten, noch um uns grundlegend zu verändern, was ja hier in unserem Text auch ganz speziell das Thema ist. Gott, denn gerade ist es fast sogar ein Problem, dass Gott immer mehr diese Gnade uns gibt, denn er beschenkt die Menschen Tag für Tag und als Dank spucken sie ihm dafür ins Gesicht. Indem wir als Christen hoffentlich weniger, aber indem wir eben nicht diese Dankbarkeit ihm zurückgeben, die er einfach verdient. Und schon allein aus menschlicher Sicht, wenn wir uns das so vorstellen, müssen wir verstehen, dass diese Reaktion auf Gottes Gnade nur Zorn in ihm hervorruft und somit auch unsere Strafe, die einmal kommen wird, das ist sicher, im Gericht diese nur vergrößert. Das ist erstmal, und das ist eben das Verhängnis der Gnade Gottes ohne Jesus. Aber eben in Jesus wurde Gottes Gnade auf neue Art offenbar, hat sich Gottes Gnade, diese Eigenschaft auf ganz neue Art und Weise gezeigt. Ja, auch im Alten Testament wussten die Menschen schon, okay, Gottes Gnade muss irgendwo weitergehen. Wir müssen in irgendeiner Form auch mit ihm versöhnt werden können. Und man hoffte darauf in mehr oder weniger gewisser oder ungewisser Art und Weise, woher diese Gnade denn nun kommt. Aber in Jesus wurde eben diese Eigenschaft Gottes in überwältigendem Maß sichtbar. Da hat er gezeigt, wie groß diese Eigenschaft von ihm eigentlich geht, wie weit sie geht, wie groß sie ist. Gott hat beschlossen, wenn wir uns das so einfach vorstellen, diese Geschöpfe, die er bisher schon beschenkt hat, die ganze Zeit, und die ihm so ablehnend sind, obwohl er allen Grund hat, zornig zu sein, sie trotzdem, obwohl sie so sind, zu nehmen, obwohl sie ihn alle Zeit verunehren und auch nicht mal vorhaben, damit aufzuhören, für die eigentlich schon das Urteil gefallen ist, ihnen dennoch zu vergeben und nicht nur das, sondern sie in Zukunft sogar zu behandeln, als ob sie die gerechtesten Menschen wären, die jemals gelebt haben. Das ist Gottes Gnade in Jesus. Er will beginnen, die Menschen freundlich und barmherzig zu behandeln, wie ein Vater gehorsame Kinder behandelt und sie nach dem Tod aus dieser Welt zu sich zu nehmen. Das will Gott tun, und zwar durch Jesus. Und wie? Indem eben Jesus, Gottes Sohn, der auch Gott ist, Mensch wird und unsere Strafe trägt. Das ist ja die Kernbotschaft. Das ist Gottes Gnade, das ist das Evangelium. Jesus, Gottes Sohn, wird Mensch und lässt sich strafen und schlagen für das und in dem Maß, wie wir es verdient hätten durch diese ständige Verachtung und Verunehrung Gottes, wie eben leider, und das macht die Bibel deutlich, es jeder Mensch Tag für Tag tut, indem er Gott nicht ansatzweise den Dank und die Ehre bringt, die er verdient hätte. Das ist Gottes Gnade. Er nimmt, er vergibt zu 100%, indem er die Strafe auf Jesus legt. Und diese, ja, deshalb lesen wir auch, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie bringt Heil. Ja. Heil, sie macht uns in diesem Sinne eben geistlich heil. Sie versöhnt uns mit Gott und gibt uns dadurch das ewige Leben und kuriert dadurch alles, was die Sünde jemals ins Schlechte gebracht hat. Und in Ewigkeit wird dann auch jede Krankheit und jedes Leid einmal weggetan sein, auch wenn das jetzt noch nicht der Fall ist. Sie ist heilbringend für alle Menschen, aber inwiefern jetzt für alle Menschen? Hier horcht der geübte Bibelleser doch auf und fragt sich, okay, was heißt das für alle Menschen? Wir wissen aus übrigen Bibelstellen, dass es nicht heißt, dass dieses Geschenk nun einfach allen gegeben wird. Das auf keinen Fall. Wir lesen doch in Offenbarung 20 von einem Gericht, das kommen wird über die Ungläubigen. Und wissen aus Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nur der Glaube rettet. Und doch steht hier, dass sie heilbringend ist für alle Menschen. Es gäbe noch eine andere Übersetzung, die Luther-Übersetzung, die würde sagen, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Also hier wäre es nicht heilbringend für alle Menschen, sondern es wäre nur jedem Menschen erschienen. Aber diese Übersetzung wird erstens nur von der Luther-Übersetzung gewählt und, wenn wir näher darüber nachdenken, stimmt sie auch nicht. Es ist einfach nicht jedem Menschen erschienen. Es hat nicht jeder Mensch, seit es die Welt gibt, von Jesus Christus und der Gnade gehört. Das müssen wir einfach so akzeptieren. Wie haben wir es dann zu verstehen, wenn wir bei unserer Übersetzung bleiben müssen? Nun, es ist so, Gottes Gnade, das Evangelium, ist heilbringend für alle Menschen. So wie ein Medikament auch heilbringend ist für alle Menschen. In dem Sinn, dass jeder, der es einnimmt, wenn es zumindest ein so gutes Medikament ist, bei jedem wirkt, der es einnimmt. Es ist heilbringend für alle Menschen. Es ist die Möglichkeit zum Heil für jeden Menschen. Und darum sendet uns Gott auch in alle Welt und sagt, predigt das Evangelium aller Kreatur, der ganzen Schöpfung, weil es jedem, für jeden nun das Angebot für das Heil gibt. Jedem bietet Gott diese Vergebung an. Aber wir wissen, wirksam wird es eben erst dadurch, diese universelle Gnade Gottes, wirksam wird sie erst dadurch, indem der Sünder im Glauben das annimmt, indem er erstens anerkennt, dass sein Zustand wirklich so schlimm ist, dass er diese große Gnade braucht, dass er Gott gegenüber verantwortlich ist, dass er Gott gegenüber gesündigt hat, dass er keine Möglichkeit hat, diese Sünde wieder gut zu machen, und zweitens, dass Gott aber ihm diese Gnade gibt, indem er seine Schuld auf Jesus gelegt hat. So wird die Gnade wirksam, der Mensch wird gläubig und gerettet und alle Schuld ist ihm vergeben. Und das ist ein ganz neues Level an Gnade, das ist übermenschliche Gnade, vor allem wenn wir uns, und das darf man sich auch gerne als Christ ein wenig bewegen, wenn wir in diesem Bild sind, ich schenke jemandem Tag für Tag nur Gutes und Gutes und er spuckt mich an und beleidigt mich als Dank dafür, und diesem dann dennoch weiterhin Gnade zu gewähren und ihm all das zu vergeben und ihm in Freundlichkeit zu begegnen, das ist Gottes Gnade im Evangelium. Aber halt noch viel größer, weil er der ewige Gott ist und wir nur kleine Menschen, die es vielleicht auch manchmal gar nicht so wenig verdient haben, angespuckt zu werden. Was wir natürlich nicht tun, aber wir haben alle Strafe verdient, das wollte ich damit sagen. Das ist das neue Level an Gnade. Diese Gnade rettet, aber wir lesen hier, damit endet es nicht. Damit endet es nicht. Diese Gnade ist heilbringend für alle Menschen, aber sie nimmt uns auch in Zucht. Und das ist jetzt der zweite Teil, in den ich übergehe, die Erziehung der Gnade Gottes. Sie nimmt uns in Zucht. Und hier ist es auch schon ganz interessant, dieser Wechsel. Sie ist heilbringend für alle Menschen, aber sie nimmt uns in Zucht. Also hier wird nun wieder eine spezielle Gruppe geformt, dieses Uns, dieses Wir. Und das sind eben die, die diese Gnade auch wirklich als solche empfangen und annehmen und sich von da an eben wirklich versöhnte Kinder Gottes sind. Sie nimmt uns in Zucht. Was heißt das? Dass die Gnade Gottes uns nun in Zucht nimmt. Nun, dieses Wort für Zucht, die Elberfeld-Übersetzung gibt es wieder mit, die Gnade unterweist uns, also in Form von Belehrung. Die Menge-Übersetzung schreibt erzieht, und die English Standard Version übersetzt im Englischen mit trainieren. Sie trainiert uns. She trains us. Wenn wir dann in Wörterbücher reingehen, sehen wir, dass es eben allgemein die Beschreibung für die Kindererziehung ist. Für die Kindererziehung. Und damit ist es auch mehr, was die Elberfelder Übersetzung suggeriert, unterweisen. Es ist mehr als nur zu belehren. Es ist mehr als nur zu sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast. Sondern jemanden zu erziehen heißt, es ihm nicht nur zu sagen, sondern ihn auch dahin zu bringen, das zu tun und so zu sein. Erziehung verändert einen Menschen. Und so heißt es hier, dass die, die diese Gnade angenommen haben, eben auch von dieser Gnade erzogen werden. Und denken wir nun darüber nach, wie geschieht diese Erziehung nun? Nun, Erziehung kann doch unterschiedliche Art geschehen. Erziehung kann auf der einen Seite, ja, durch diese grundlegende Vorgehensweise geschehen, durch Lob und Tadel, durch Belohnung und Strafe. Wenn du dein Zimmer also ordentlich aufräumst, dann bekommst du eine Belohnung, und wenn nicht, dann bekommst du Zimmerrest. Lob und Tadel. So kann man erziehen. So kann auch ein Offizier seine Soldaten erziehen, ihr Bett zu machen, und so kann auch eine Regierung ihre Untertanen erziehen, eben, ob sie wollen oder nicht, zu tun, was sie von ihnen verlangt. Lob und Tadel. Und das ist nicht grundlegend, also ich stell das gerade so ein bisschen negativ dar. Das ist nicht grundlegend zu verwerfen. Ja, Gott tut das auch. Er droht uns die Hölle an, aber verspricht uns den Himmel, wenn wir zu ihm umkehren. Und genauso auch bei Gläubigen, die zwar schon den Himmel zu erwarten haben, ist es weiterhin so, dass Gott auch in der Form züchtigt und erzieht, dass er tadelt, wenn eben der Gläubige in beständiger Sünde verharrt, dass das dann Konsequenzen haben kann. Es ist nicht in sich zu verwerfen, aber dennoch, wenn es dabei bleibt, bei dieser Art der Erziehung, so wird damit maximal erzwungener Gehorsam erzeugt. Ja? Einfach, ich füge mich, weil ich eben haben will, was mir versprochen ist, oder ich gehorche eben Gott, weil ich halt nicht in die Hölle will. Aber das ist, und das wissen hoffentlich die meisten, das ist nicht das, was Gott erreichen will. Er will nicht, dass wir alle einmal zähneknirschend im Himmel sind und eben tun, was Gott von uns will und ihn anbeten, aber Hauptsache, wir sind nicht in der Hölle. Das ist nicht Gottes Plan für uns, sondern Gottes Plan und Wunsch für seine Geschöpfe ist ein Herzensgehorsam, ein Gehorsam, der eben aus Liebe kommt. Und eben das ist die andere Art, wie Erziehung geschehen kann. Ein Kind, das von seiner Mutter in Liebe erzogen wird, wird nicht nur gehorchen, wenn es eine Strafe angedroht bekommt, sondern eben einfach aus Liebe seinen Eltern gegenüber. Und auch der rücksichtsloseste Verbrecher, dem sonst alle Gesetze und Regeln egal sind, wird, solange die Beziehung nicht auch zerrüttet ist, immerhin noch auf seine Mutter hören, wenn sie etwas von ihm verlangt, weil eben diese Liebesbeziehung da ist. Liebe bringt eben diesen Herzensgehorsam hervor, den Gott bei uns sehen will. Und diese Liebe soll eben nun durch diese Gnade hervorgerufen werden. So erzieht uns die Gnade Gottes. Gott hat uns unendliche Gnade erwiesen und diese Gnade soll eben Liebe in uns hervorrufen, um diesen Gehorsam hervorzubringen. Denn dieser gezwungene, und es verändert auch das Leben, dieser erzwungene Gehorsam, der auch irgendwo einfach pragmatisch ist, ich will eben etwas, eben die Belohnung haben, wie denkt der denkt, wie kann ich so angenehm leben wie möglich und trotzdem in den Himmel kommen? Oder diese Denkweise würde denken, wenn zum Beispiel auch der Glaube einen etwas kostet, okay, wie komme ich möglichst unbeschadet aus dieser Situation heraus, ohne jetzt voll in Sünde mich zu begeben? Aber der Gehorsam, den Gott sehen will, dieser Herzensgehorsam, sagt allgemein auf sein Leben, wie kann ich durch mein Leben Gott am meisten gefallen? Und wenn es eben zu einer brenzlichen Situation kommt, was will Gott, was ich jetzt tue, was auch immer es kostet? Das ist der Gehorsam, den Gott sehen will. Durch Liebe, diese Liebe und dieser Herzensgehorsam soll eben durch die Gnade Gottes hervorgerufen werden. Indem wir eben diese Dinge gedenken, indem wir gedenken, das macht einfach etwas mit einem Menschen. Ich habe eine Geschichte gefunden, also das ist jetzt kein Bild für die Erlösung, aber das ist das Beste, was ich gefunden habe, um einfach zu zeigen, was macht Liebe mit einem Menschen. Ich werde diese Geschichte einmal vorlesen. In einer christlichen Erziehungsanstalt in Indien wohnen je 12 Mädchen in kleinen Häusern zusammen und werden von einer Lehrerin betreut. Eins der Mädchen wollte dem Geist des Hauses sich durchaus nicht anpassen. Als alles versagte, griff die Lehrerin zu einem seltsamen Mittel. Sie ließ das Mädchen in ihr Zimmer kommen, zeigte ihr eine Nadel und sagte, ich will diese Nadel in meinen Arm stechen. Das Mädchen war entsetzt und widersprach, aber das tut Ihnen doch weh. Gewiss, sagte die Erzieherin, aber es wird mir längst nicht so weh tun wie das, was du beständig tust. Dann bohrte sie die Nadel in ihren Arm. Als das Blut heraustropfte, starrte das Mädchen einen Augenblick auf die Wunde. Dann aber schlang sie ihren Arm um den Hals ihrer Lehrerin. Ich wusste nicht, dass Sie mich so lieb haben, schluchzte sie, verzeihen Sie mir alles, was ich getan habe. Von der Stunde an war sie wie umgewandelt. In dem Blut hatte sie die durch ihre Sünde verwundete Liebe ihrer Vorgesetzten gesehen, und diese Liebe hatte sie überwunden. Ja. Natürlich hat Gott am Kreuz mehr getan, als einfach nur sich Schmerzen zuzufügen, um zu zeigen, wie sehr ihn unsere Sünden schmerzen. Auch wenn das durchaus natürlich, wenn wir das auch am Kreuz sehen können, wie schlimm unsere Sünden für Gott sind. Aber was ich damit zeigen will, ist einfach, Liebe macht etwas mit einem Menschen. Und ein Liebesbeweis muss etwas in uns verändern und hervorrufen. Und je mehr wir das erkennen und begreifen, was Gott für uns getan hat. All das, wenn wir wirklich die Schmerzen begreifen, die Jesus für mich hat ertragen müssen. Wenn wir begreifen, wie sehr er sich für mich erniedrigt hat. wenn wir auch einfach diese Tatsache anfangen zu fassen, dass das Heil mir völlig frei geschenkt ist, obwohl ich es so gar nicht verdient habe. Und in welcher liebevollen und gnädigen, barmherzigen Art Gott nun den Menschen, seinen Kindern begegnet, obwohl sie doch genauso gesündigt haben wie alle anderen, dann soll das Liebe in uns hervorrufen. Dann soll das Liebe in uns hervorrufen. Das ist die Eigendynamik, die das Evangelium in uns entfalten soll. Und so sollen wir davon erzogen werden. Und wir hatten ja in der Vergangenheit mehrere Beispiele von den Unterweisungen und Dinge, die Gott von uns möchte. Und wenn ich nicht alles falsch gemacht habe und ihr nicht alle geschlafen habt, so gehe ich davon aus, dass manch einer doch ein wenig überführt wurde, und vielleicht auch nicht nur ein wenig an manchem Punkt. Sei es, dass ja manch junger Mann gemerkt hat, dass sein Leben so gar nicht von Besonnenheit, sondern mehr von Faulheit oder von aufbrausendem Zorn gekennzeichnet ist. Oder dass ein Arbeitnehmer erkannt hat, hey, ich bin eigentlich genau das, was es steht, dass ich nicht bin, nicht sein soll. Ich bin ein Nörgler bei der Arbeit und nehme es auch nicht so genau, was ich mitnehmen darf und was nicht. Und es fällt uns schwer, sündige Angewohnheiten abzulegen. Es fällt uns schwer, wenn wir eben eine nörgelnde Angewohnheit, so ein Wesen haben, das dann abzulegen. Es fällt uns auch schwer, wenn wir sonstige Sünden, das kann ja völlig losgelöst der letzten Predigtserien sein, es fällt uns schwer, Sünde zu lassen, weil es eben sie so in uns verwurzelt ist. Aber Gott will, dass wir aus Liebe zu ihm, dass die Liebe zu ihm immer größer wird, sodass wir dennoch diese Sünden überwinden. Und dieser Gedankengang ist nicht in irgendeiner Form abstrakt und neu. Es wird in irgendeinem Lied, vorher dachte ich auch, hey, das kommt jetzt eigentlich sehr gut zum Ausdruck. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe an ein anderes in der Vorbereitung gedacht. Ein Lied, das vielleicht wahrscheinlich auch viele kennen, dort heißt es, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnad und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündiget hat. Am Kreuz trug er meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Mein Wille gehört meinem Gott, weil er so Großes für mich getan hat. Und Matthew Henry schreibt an einer Stelle in seinem Kommentar, dass, ja, wie können wir nun anders als nun völlig unser Leben für ihn hingeben, als nachdem er solches für uns getan hat. Andersherum schreibt er allerdings auch, die Sünde zu lieben und in ihr zu leben, bedeutet auf dem erlösenden Blut herumzutrampeln, einen Hauptnutzen von ihm zu verachten und zurückzuweisen und entgegengesetzt von seinem eigentlichen Ziel zu handeln. Zitat Ende. Die Gnade muss etwas mit uns machen, sie erzieht uns. Und ebenso, dass sie uns eben nicht nur sagt, was sie tun sollen, noch nicht mal, dass sie uns nur dahin bringt zu tun, was Gott von uns will, sondern dass sie unser Wesen verändert, dass wir freiwillig tun, was Gott von uns möchte. Und eben hier ist der Zusammenhang von Lehre und Leben. Er besteht auch noch auf anderen Ebenen. Ja. Aber eben ganz speziell davon, dass dieses Evangelium, diese Gnade, die Gott uns erwiesen hat, uns trifft, bewegt und verändert in unserem Inneren, dass wir dass Liebe zu Gott in uns wächst und dass das beginnt, unser tägliches Leben zu kontrollieren und zu verändern. Was heißt es nun, wenn ich diesen Zusammenhang entdeckt habe? Nun, es bedeutet, oder was heißt das nun praktisch? Einen Moment kurz, der Akku stand. Das nicht so. Okay. Was bedeutet es für mich? Nun, ich gehe davon aus, dass manch einer hier ist, der bereits Christ ist, aber mit Sünde kämpft, dem Sünde anhaftet und es irgendwie nicht schafft, seine Angewohnheiten zu überwinden. Nun, das bedeutet, dass uns dieser Vers zeigt, an welcher Schraube zu drehen ist, wenn das so ist. Nämlich zuerst mal an der Schraube, dass wir nicht einfach nur uns halt ein Stückchen mehr anstrengen, sondern dass wir beginnen, uns mehr auf Gottes Wesen und Gnade und Evangelium konzentrieren. Und das heißt konkret, das erfordert Zeit, und zwar stille Zeit. Möglichst täglich und möglichst mehr als 10 Minuten. Das bedeutet, ja, wir sind dafür gemacht, Gott anzubeten und zu seiner Ehre zu leben. Und darum müssen wir zu ihm kommen, uns mit ihm beschäftigen, uns wirklich Zeit nehmen, diese Wahrheiten zu durchdenken und uns von ihm durchdringen zu lassen, dass eben diese Liebe auch tatsächlich in uns Gestalt annehmen kann. Ich dachte mir in der Vorbereitung, okay, manch einer könnte jetzt sagen, okay, irgendwie reduziert das Thema Heiligung sehr stark auf das rein Menschliche. Irgendwie lässt mir das jetzt zu sehr Gottes Wirken aussagt. Und dafür möchte ich einen anderen Vers zitieren, denn natürlich ist es so, Gott muss nicht nur ein Zeichen der Liebe tun, um uns zu verändern. Es genügt nicht für den sündigen Menschen, ohne dass Gott in sein Herz eingreift, hätte er alles, okay, er hätte nicht mehr tun können als das Evangelium. Das ist der größte Liebesbeweis. Aber es genügt nicht, auch um das sündige Herz zu verändern. Gott muss übernatürlich eingreifen. Sein Geist muss natürlich an uns wirken. Aber wir lesen in 2. Korinther 3, 18 interessanterweise Folgendes. 2. Korinther 3, Vers 18, das dürft ihr mit aufschlagen. Weil das eben für diesen Gedankengang auch ein nicht unwichtiger Vers ist. 2. Korinther 3, Vers 18, dort schreibt Paulus: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, eben dieses Durchdringen der Gnade Gottes in Christus ist das Mittel, das der Heilige Geist verwenden will im Gläubigen, um ihn zu verändern. Es geschieht nicht losgelöst von Gottes Wirken, sondern dadurch geschieht Gottes Wirken an uns, in erster Linie. Denn, und das macht auch Sinn, Gott will dich verändern, ja? Wenn du Christ bist, will Gott dich verändern. Aber er will dich nicht einfach so verändern. Er will nicht nur, dass du langmütig und barmherzig wirst, um langmütig und barmherzig zu sein, sondern er will, dass du langmütig und barmherzig wirst zur Ehre Gottes, weil er mit dir langmütig und barmherzig ist. Und darum müssen wir mehr und mehr diese Wahrheiten durchdringen und uns darin üben, sie wirklich tiefer zu ergreifen und zu erkennen, um auch wirklich, dass sie ihre Wirkung, ihre verändernde Wirkung an uns mehr und mehr entfalten. Das andere, wie diese Tatsache auch Mut machen und Licht geben kann und tut und soll, ist Folgendes. Auch wer eben unter allen Zuhörern vielleicht sich nur noch nicht zu den Bekehrten, sondern zu den noch nicht Bekehrten, zu den Interessierten, aber doch Hadernden zählt, möchte ich auch dazu etwas sagen. Denn oft ist es ja so, dass man dann dasteht und sich denkt irgendwie, ja, ich sehe, das macht alles Sinn, aber ich sehe in mir einfach nicht die Möglichkeit, nun auch wirklich mich so zu verändern und am Ende auch Gott nachzufolgen. Nun, die gute Botschaft für dich ist, dass dir das sagt, dass nicht nur die Erlösung, sondern dass Gott durch den Glauben dann nicht nur die Erlösung, sondern danach auch die Veränderung in dir bewirken will. Also kein Mensch braucht sich vor der Bekehrung zu scheuen, weil er sich fürchtet, danach eben dieses neue Leben nicht leben zu können. Das kannst du auch nicht, das kann ich dir ganz offen und frei sagen, aber mit Gottes Gnade oder Gott wird dich durch seine Gnade befähigen, es dann auch zu können. Darum das als Ermutigung für jeden, der eben noch damit hadert, ob er zu Gott umkehren soll oder nicht. Es gibt keinen Grund, davor zurückzuschrecken. Gott wird sowohl die Erlösung als auch die Erneuerung in dir bewirken. So hat es in mir getan und in jedem anderen Gläubigen auch. Auch wir waren uns bewusst, dass wir in uns keine Fähigkeit ist, zu Gottes Ehre zu leben. Und auch bis jetzt ist sie nicht in uns. Aber alles Gute, was in unserem Leben geschieht, ist allein durch Gott und seine Gnade gewirkt. So will uns Gottes Gnade erziehen. Und im zweiten Teil von Vers 12 gibt uns Paulus nur noch komprimiert zusammengefasst die Dinge zu, was sie uns erziehen soll. Und das wollen wir jetzt auch noch betrachten, das Erziehungsziel von Gottes Gnade. Nämlich, ich lese es nochmal, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Eben, wie wir sehen, zwei negative und drei positive Aufforderungen oder Dinge, Die Negativen, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Was heißt Gottlosigkeit? Gottlosigkeit ist mangelnde oder fehlende Verehrung Gottes und damit auch die ungehemmte Bereitschaft zu sündigen. Also auf der einen Seite, ich kehre mich nicht zu Gott und verehre ihn und suche seinen Willen zu tun und ihn zu preisen für das, was er ist und tut. Und stattdessen kehre ich mich weg von ihm und tue irgendetwas, was er eigentlich verboten hätte. Beides. Gottlosigkeit. Allerdings, und damit verbunden die weltlichen Begierden. Weltliche Begierden sind, also eine Begierde ist ein Verlangen. Ich will etwas, ich begehre etwas. Und es sind weltliche Begierden. Es sind nicht himmlische Ziele, sondern irdische. Dinge, die entweder in sich schon sündiger Natur sind, sei es Diebstahl oder Unzucht oder sonst etwas, weltliche Begierden oder Begierden, die in sich noch nicht sündig sind, wie die Begierde zu essen oder die Begierde im Job aufzusteigen oder sonst etwas, was ja in sich nicht grundlegend verkehrt ist, aber eben dann auf sündige Weise geschieht, eben in dem Sinne, dass dieses Verlangen nicht unter Gottes Herrschaft gestellt wird und ich bereit bin, meine Ziele auch auf sündige Art und Weise umzusetzen und eben auch dann weiterzutreiben, auch wenn ich weiß, dass Gott eigentlich anderes von mir möchte. Gottlosigkeit und weltliche Begierden. Und ihr seht schon, auf der einen Seite diese Gottlosigkeit ist das, was uns von Gott trennt, und die Begierden sind die, die uns dann von ihm wegziehen. Die Begierden sind die, die uns dann woanders hinziehen. Und diese Dinge, heißt es hier, lehrt uns die Gnade zu verleugnen. Nicht nur zu lassen, sondern zu verleugnen. Es ist mehr. Verleugnen ist absolute Zurückweisung, Ablehnung. Wir sagen nein, wir hassen es sogar. Und auch das ist eben das Erziehungsziel der Gnade Gottes. Nicht einfach nur, okay, ich lasse die Sünde, damit ich nicht in die Hölle komme, sondern ich hasse sie, ich will sie nicht. Das hat Jesus ans Kreuz gebracht. Ich will das nicht. Gott hasst das. Und ein Beispiel dafür, wo das gut beschrieben ist, ist Jesaja 33, Vers 15. Und dieser Vers wird auch interessant eingeleitet, deshalb beginne ich weiter vorn. Oh, falscher Prophet. Jesaja, Kapitel 33, und ich lese ab Vers 13. Hört ihr Fernen, was ich tue, und ihr Nahen erkennt meine Stärke. Die Sünder in Zion sind erschrocken, Zittern hat die Heuchler ergriffen. Und jetzt die Frage, wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Und das ist die Art des Sünders zu fragen, wer kann in der Gegenwart Gottes bestehen? Die Antwort: Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht von Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen, der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Also ihr seht, es ist nicht nur wer nicht durch Bedrückung Gewinn macht, sondern wer es verschmäht. Nicht nur wer keine Bestechungsgeschenke annimmt, sondern wer sich mit Händen wehrt dagegen, gegen die Sünde. Nicht nur wer sich nicht an Blutvergießen beteiligt und das nicht toll findet, sondern wer seine Ohren verstopft, um das nicht anhören zu müssen, und seine Augen verschließt, um es nicht sehen zu müssen. Wer es hasst und es nicht sehen kann. Übrigens ist das auch ein Vers, den ich als sehr tauglich empfinde, um unseren heutigen Umgang mit elektronischen Medien und Unterhaltungsmedien zu bestimmen und zu regulieren. Ja. Der Gerechte soll nicht nur selbst Sünde nicht tun, sondern er soll es verschmähen, sie auch nur mit anzusehen, und sollte mehr mit Zorn als mit Gelächter reagieren, wenn er gerade eine Sitcom ansieht, wo Sünde letztlich verherrlicht wird. Aber das nur als Randbemerkung. Verleugnen, verleugnen von Gottlosigkeit und weltlichen Begierden. Sie hassen, sie zurückweisen. Und auf der anderen Seite, was lehrt sie uns stattdessen zu tun und wie zu sein? besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben in der jetzigen Weltzeit. Besonnen ist ja das Wort, das sich schon durch das komplette Kapitel durchzieht. Besonnenheit, bedacht sein, überlegt sein und im Negativ nicht triebgesteuert zu sein. Nicht einfach seinen Emotionen und Lüsten, von denen wir es ja auch gerade hatten, nachzugehen, sondern bedacht zu überlegen. Und nicht nur bedacht abwägen, was klüger ist, sondern eben ganz speziell bewusst vor Gott bedenken und abwägen, was Gottes Wille ist, was Gottes Wille für mich zu tun ist. Das schließt natürlich notwendigerweise ein lebendiges Gebetsleben mit ein. Und es rührt einfach daher, dass das so wichtig ist. Wer Gott dienen will, muss bedacht leben. Denn zahlreiche Sünden geschehen einfach aus Unbedachtheit und Unüberlegtheit, weil wir uns einfach treiben lassen. Nein, der Gott folgen will, muss nachdenken und überlegen, was ist Gottes Wille für mich und mein Leben. Besonnen sein. Und zweitens dann gerecht. Gerecht, einfach, was ist gerecht? Gerecht ist, Gottes Geboten entsprechend zu leben, Gottes Geboten entsprechend zu handeln. Auf der einen Seite, aber auch, wir können es auch anders deuten, unseren Menschen gegenüber mit ihm gerecht umzugehen. Ja. Gerecht zu sein. Nicht den anderen auszunutzen, sondern eben gerecht. Wer den Herrn liebt, hält seine Gebote. Ganz einfach zusammengefasst aus dem Johannesevangelium, was der Herr Jesus ja selbst sagt. Die Gnade lehrt uns, besonnen und gerecht zu sein. Und zuletzt lehrt sie uns, gottesfürchtig zu sein. Was heißt Gottesfurcht? Nun, es ist die Gegenteil von Gottlosigkeit. Es bedeutet eben, einerseits wirklich im ständigen Bewusstsein Gottes zu leben, mit Gott zu rechnen, eben, ja, mit ihm zu rechnen, sich zu fragen, was sein Wille ist, und auf der anderen Seite auch, sich ihm zuzuwenden, ihn zu ehren, ihm zu danken, ihm zu gehorchen, zu ihm zu beten, einen lebendigen Draht zu Gott zu haben, ihn auch zu fürchten, darum seine Gebote zu halten, ihn zu suchen, ihm zu vertrauen und sich zu fürchten, zu sündigen. Gottesfürchtig, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben, lehrt uns die Gnade. Und da kann sich eben auch, und das war auch ein ganz interessanter Gedanke, den ich in einem Kommentar gelesen habe, könnte und sollte sich jeder Christ auch hinterfragen, was treibt mich im täglichen geistlichen Leben an? Ist es die Furcht vor Gott oder die Liebe zu Gott? Das wird in der Praxis nachher Unterschiede machen. Und vor allem wird es darin Unterschiede machen, wie viel Freude dir dein Leben mit Gott bereitet. Ist es einfach Furcht oder ja, eben rein aufgrund von Pragmatismus, ich will eben Gottes Segen und nicht seinen Fluch, also gehorche ich, sondern wirklich Liebe zu Gott. Es freut mich am allermeisten, Gott zu dienen und zu ehren. Hinterfrage dich, wie sieht das in deinem Leben aus? Denn eben nur das Letzte, und wenn wir uns hinterfragen, dann noch dieser Gedanke. Denn ich denke, viele Christen, die seit längerem Christen sind, haben es geschafft, einen Lebensweg zu generieren, der eben um die meisten Sünden herumführt, der jetzt nicht tief in Sünde ist. Die meisten Christen werden es geschafft haben, sich anzugewöhnen, sich nicht mehr jeden Freitag zu betrinken. Und so ist es manchmal für solch einen nicht mehr so leicht, ihn zu überführen. Und darum noch dieser Gedanke, dieser Herzensgehorsam, den Gott sehen will, der bringt nicht nur das Nichtsündigen hervor, sondern auch den brennenden Eifer, das Gute zu tun. Und das ist, was Gott sehen will. Und das lesen wir auch in Vers 14 und werden wir dann folglich in der Zukunft noch näher betrachten. Aber was war Gott? Ich lese einfach Vers 14. Da wird auch unser Gedanke von heute nochmal aufgefasst. Einfach, wir werden erinnert, der sich selbst für uns hingegeben hat, Christus, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun, das brennend ist, Gott zu dienen und zu gehorchen. Darum hinterfrage dich nicht nur, finde ich irgendwo grobe, große Sünden in meinem Leben, sondern wie brennt mein Herz danach, Gott zu gehorchen und zu folgen. Aber damit komme ich nun auch zum Schluss. Was sollen wir mitnehmen? Eben möchte ich nochmal wiederholen, der Kern der ganzen Botschaft und dieses Textes ist eben einfach dieser Zusammenhang, diesen Zusammenhang zu verstehen. Die Gnade lehrt uns, indem sie Liebe in uns hervorruft. Anders ausgedrückt, wenn es in der Nachfolge trotz gutem Willen nicht läuft, dann muss an der Schraube der, ja, der persönlichen Beziehung zu Gott und eben der Andacht gedreht werden. Die Liebe zu Gott soll den treuen Gehorsam hervorbringen. Und das ist mein Gebet für mich und für euch, dass wir wirklich brennende Herzen für Gott bekommen und daraus auch ein brennendes Leben für Gott fließt. Amen.